Ja, wir dürfen heute Morgen in Jeremia 23 einen typischen oder zumindest für die, die öfters in die Kirche gehen oder im Gottesdienst sind, an Advent einen Predigtext haben, der bekannt ist für diese Zeit. Jeremia 23, die Verse 5 bis 8. Aber bevor wir jetzt da so reinsteigen, möchte ich doch kurz, wir werden diese Verse ja vielleicht doch auch ein bisschen dort tiefer bohren, aber ich möchte an Jeremias Oberfläche ein bisschen ankratzen. Ich denke, das ist sehr relevant in dem Fall, weil die Schönheit und die gewaltig, also dieses Gewaltige, was dort in den paar Versen steht, wird erst deutlich, wenn man überhaupt so weiß, was drumherum steht. Bevor wir also jetzt in den Predigtext einsteigen, etwas zum Kontext. Jeremia, einer der großen Propheten im Alten Testament, der von Gott über 50 Jahre hinweg prophetische Worte bekommen hat, also Visionen gesehen hat, Träume, die er dem Volk mitgeteilt hat. Er spricht in eine Zeit hinein, in der das Volk auf Abwägen war und so dermaßen, dass sie zerstreut wurden. Die ersten Juden wurden damals nach Babylon deportiert, also da war eine Zeit von Hoffnungslosigkeit, aber auch eine Zeit von Ungehorsam und eine Zeit von Gottes Ferne. Und Jeremia in diesen Kapiteln legt dort immer wieder den Finger in die Wunde. Gott konfrontiert durch Jeremia sein Volk immer wieder mit dieser misslichen Lage, in der es steckt. Gott hängt quasi wie so den Spiegel ab von der Wand und stellt den vors Volk hin. Die Israeliten, die folgen bösen Leitungspersonen, sie hören auf falsche Propheten. Gottes verdientes Gericht wird über Jerusalem und Juda kommen. Das ist, was feststeht. Und es ist ziemlich düster und das Volk wird unter diesem Gericht Gottes auch sehr leiden. Und es ist unausweichlich. Aber so unausweichlich jetzt das alles sein wird, was wir im gesamten Propheten Jeremia lesen, so fest steht doch ebenfalls, dass Gott seine Verheißungen, die er damals dem Urvater Abraham gegeben hat, auch durchziehen wird. Das wird er nicht brechen. Und so flammt jetzt hier unser Predigttext, muss man wirklich sagen, als einzige Stelle in Jeremia doch auch auf. Lass uns mal zusammen Jeremia 23, die Verse 5 bis 8 lesen. Ihr dürft gerne zuhören. Jeremia 23, Vers 5 bis 8. Wenn ihr eure eigenen Bibeln dabei habt, schlagt sie doch auf. Jeremia 23, 5 bis 8. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr. Da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr, unsere Gerechtigkeit. Darum, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israels aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt hat und sie gebracht hat aus dem Land des Nordens und aus all den Ländern, wohin ich sie vertrieben hatte. Und sie sollen in ihrem Land wohnen. Also die Schönheit des Textes, was ich am Anfang gesagt habe, die wird erst deutlich, wenn man auch liest, was vorher und nachher steht. Eine sehr herausfordernde Zeit für das Volk. Ich lade euch ein, wenigstens zu Hause Jeremia 23 mal komplett zu lesen und vielleicht kluscht es euch auch nach mehr und ihr lest mehrere Kapitel, um noch dessen besser zu erfassen, worum es da eigentlich geht. Jeremia, der kennt die Geschichte des Volkes sehr gut, das sehen wir in den ersten Kapiteln und er führt es auch immer wieder an. Aber ihm geht es nicht darum, jetzt dem Volk einfach eine Geschichtsstunde zu geben, sondern er verfolgt damit noch eine viel wichtigere Botschaft und sagt eigentlich, wer die Geschichte nicht gut kennt, kann nur schlecht in die Zukunft gehen und die Zukunft gestalten. Jeremia sagt dem Volk, lernt aus den Fehlern, die die Generationen vor euch gemacht haben und seid Gott gegenüber gehorsam. Das wird der einzige Weg sein, der einzige Weg, wie ihr aus dieser prekären Lage herauskommen könnt. Ungehorsam ist die eine Sache und die Folge davon ist eine große Ungerechtigkeit. Er zeigt in den Kapiteln wirklich den Niedergang vom Volk Gottes auf. Jeremia 23, Vers, in den ersten Versen lesen wir vor allem davon, dass das Volk falschen Hirten oder bösen Hirten folgt, also Leitungspersonen, die sie in die Irre führen, und dass sie an falsche Propheten ihr Ohr hängen. Einmal legt er sich das Joch auf, welches eigentlich die Ochsen herumtragen für die Feldarbeit und demonstriert so die Knechtschaft, dem das Volk unterworfen ist. Ein einfaches und verständiges Bild für das Volk, das Sklave der Sünde ist und sich für das Falsche einspannen lässt. Einmal zerbricht er einen Krug, um die Zerstörung zu demonstrieren. Also vor allem das, wie das Volk zerbrechen wird und auch in tausend Scherben am Boden zerklirren wird, auseinanderfliegen wird. Das deutet in dem Bild einfach auch diese Verstreuung an. Nur unangenehm und unbequem für das Volk. Jeremia, glaube ich, hatte sicher keinen Schocki-Job. Und es war damals auch nicht so, dass Gott sich das dann nochmal alles anders überlegt hat. Das angekündigte Gericht kommt über das Volk. Circa 600 vor Christus wird das Volk vertrieben, eine lange Zeit des Exils. Angesichts dessen, unseres Predigtstextes, kommt doch das, was wir hier jetzt lesen, siehe Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Er wird der Herr sein, unsere Gerechtigkeit, der Recht übt, doch schon ganz schön quer rein. Auch wenn ihr völlig versagt habt und ihr aus der Nummer auch nicht mehr rauskommt, das wird nicht das Ende sein. Gott kündigt das Heil, die Rettung an. Das Gericht wird nicht das letzte Wort haben, sondern Gottes Barmherzigkeit. Dreimal spricht Jeremia es an, dass Tage kommen, wo sich das Blatt wenden wird. Gott sieht einer Zeitwende voraus, wo statt Ungerechtigkeit Gerechtigkeit herrschen wird. Und Achtung, es geht hier nicht so sehr um unser Bild von Gerechtigkeit, was wir als Menschen haben. Wir verstehen ja Gerechtigkeit meistens so, es wird was Böses getan und es wird bestraft, es wird was Gutes getan, es wird belohnt. Ich denke, das trifft ganz gut die menschliche Gerechtigkeit, wie wir oft Gerechtigkeit verstehen, auch wenn das hier sehr vereinfacht ist. Gottes Gerechtigkeit ist anders. Durch das Wort Gottes sind wir daran gebunden, die Gerechtigkeit Gottes auch immer mit der Barmherzigkeit, mit der Gnade Gottes zu verbinden. Gottes Gerechtigkeit gibt es nicht ohne seine Gnade. Mitten in den Verirrungen des Volkes spricht Jeremia in Kapitel 23 plötzlich diese neue Zeit an. Weg von den Hirten des Volkes, die es zugrunde richten, hin zu einem guten Hirten von einem Nachkommen Davids. Ein Vorgeschmack erlebt das Volk 70 Jahre später, als der persische König Kyros die Juden wieder in ihr Land ziehen lässt. Esra und Nehemia sind Hirten, sind Propheten, die ihrem Volk gut tun, die es wieder sammeln. Quasi wie so ein erster Vorgeschmack auf das, wie Gott seine Verheißung hier aus Jeremia wahr werden lassen wird. Die Geschichte von Esra und Nehemia, die kann sicher als ersten Teil der Erfüllung von der Verheißung hier in Jeremia 23 gesehen werden. Esra, Nehemia, die in die Zeit ja reinsprechen und auch wirken, wo sogar die Stadt, die Mauern, die Stadt wieder aufgebaut wird. Das erste Mal Advent. Von diesem einen Spross von David, wie es jetzt hier in Jeremia 23 steht, berichtet aber natürlich dann das Neue Testament. Da kommt einer mit dem Namen Gott, unsere Gerechtigkeit. Und dieser Name wird Programm sein, noch viel mehr als Programm. Und zwar wird diese Gerechtigkeit oder diese Person, wird die Person in die Gerechtigkeit in Person sein. Da kommt einer, dessen Namen Gottes Gerechtigkeit heißt. Und das Erstaunliche ist, wir leben bereits in diesen Zeiten. Wo dieser nächste Teil der Verheißung schon lang erfüllt wurde. Der wesentliche Teil dieser Verheißung erfüllt ist. Wir haben ein großes Privileg gegenüber dem Volk damals und ein viel größeres Privileg auch gegenüber Jeremia. Wir feiern heute, dass der Herr der Gerechtigkeit in die Geschichte eingegangen ist. Wir feiern heute, dass es unübersehbar passiert ist, dass Gott in seiner Gerechtigkeit auf diese Erde gekommen ist und mit seiner Gerechtigkeit regiert. Dass in der Geschichte diese Freiheit aus der Sklaverei der Sünde schon aufgeleuchtet ist. Das gilt nicht nur für Juden und das Volk Israel, sondern für alle Nationen. Deswegen sitzen wir als eine Nation oder verschiedene Nationen heute hier zusammen. Es kommen die Tage, in denen Gott noch mal gnädig sein wird, schreibt Jeremia. In diesen Tagen leben wir bereits. Erst durch Gottes Gnade können wir zu dieser Gerechtigkeit kommen. Römer 5 möchte ich gern mit euch aufschlagen. Römer 5. Römer 5, Vers 21. Denn genauso wie die Sünde geherrscht und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft und zum ewigen Leben führt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Genauso wie die Sünde geherrscht und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft. Gnade führt zu Gerechtigkeit und nicht andersrum. Nicht unsere Bestrebung, gerecht zu sein oder irgendwie sowas wie Gerechtigkeit zu leben, führt zu Gottes Gnade. Nein, es ist andersrum. Die Gnade regiert und verschafft uns dadurch den Zugang zu Gottes Gerechtigkeit. Das geht gegen jedes Verständnis von durch Werken gerecht zu werden und Gnade zu erhaschen. Zuerst ist die Gnade da und dann die Gerechtigkeit. Und das Testament, das zeigt uns eindrücklich auf, wie dieser Spross Davids regiert und wirkt, wie Jesus in den Evangelien die Verführten auf den richtigen Weg bringt, wie er die Geplagten und Leidenden und die Schmerzen haben, befreit, wie er die im Staub liegen, zur Ehre bringt und wie er auch die religiöse Selbstgerechtigkeit entlarvt und Wahrheit verkündet, wie er Dunkelheit Licht macht, wie er sich denen zuwendet, die am Rand stehen, wie er zwischen den Menschen Versöhnung schafft. Aber vor allem, wie er die Menschen vor Gott gerecht macht. Jeremia 23 ist ein Hoffnungsschimmer in sonst sehr düsteren Zeiten. eine gute Nachricht in bösen Zeiten. Über alle Jahrhunderte hinweg haben wir als Menschen diese Welt in einer großen Ungerechtigkeit erlebt. Furchtbare Zustände, die zum Himmel schreien. Wenn wir ehrlich sind, ist es auch heute so, wir leben in diesen bösen Zeiten. Es ist nicht nur ein bisschen herausfordernd und schwierig. Nein, wir merken, wie die Zustände böse sind und zunehmen. Ich denke, wir leben in ähnlichen Zeiten, wie das Jeremia damals erlebt hat mit dem Volk. Zum Beispiel in Jeremia 23, Vers 16, so spricht der Herr der Herrscher: Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie täuschen euch, die Visionen ihres Herzens reden sie, nichts aber aus dem Mund des Herrn. Heute stehen Menschen auf, die in jeder Weise wissen, was richtig ist, was gut ist für uns Menschen. Und im Internet findest du auch etliche Prediger und Propheten oder selbsternannte Propheten, wo ich persönlich immer wieder innerlich zusammenzucke, wenn sie Aussagen treffen, die zwar raffiniert klingen, aber an entscheidenden Punkten dem Wort Gottes so dermaßen widersprechen. Egal, wo wir unseren Blick in den Tagen auch hinrichten, welche Nachrichten wir anhören, uns springt Ungerechtigkeit ins Gesicht. Sogar bis ins eigene Herz. Wenn wir ehrlich sind und den Blick wagen in unser eigenes Herz, ist doch immer wieder auch von Ungerechtigkeit beschlagnahmt wird. Ich denke, wie ich früher oft sehr unberechtigterweise meine Kinder zusammengestaucht habe aus Wut, weil wieder einer irgendwie den Becher über den Tisch geleert hat. Ich habe inzwischen gelernt, dass ich mein Kind Kind sein lasse und das ein Kind nun mal so macht. Ich versuche aber auch als Erwachsener erwachsen zu sein und mit meiner Wut umzugehen, um nicht unberechtigt oder in Ungerechtigkeit meinem Kind zu begegnen. Aber in solchen Momenten meines Alltags merke ich schon auch, wie auch mein eigenes Herz immer wieder von dieser Ungerechtigkeit befallen ist und die Barmherzigkeit fehlt. Ich weiß nicht, welches Thema, welcher Punkt in deinem Herzen ist. Wir haben in der Tat ein Problem mit Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Und bei Jesus, den Jeremia ja hier ankündigt, geht es um viel mehr als um soziale und moralische Gerechtigkeit. Durch die Sünde in unserem Leben sind wir nicht gerecht vor Gott. Die Sünde hat uns den Tod gebracht. Wir sind dieser Konsequenz ausgeliefert. Das Unheilige passt nicht zum Heiligen. Das sind zwei Pole, die sich abstoßen gegenseitig. Aber wir feiern Advent. Wir feiern die Ankunft von dem, der uns laut Korintherbrief zur Gerechtigkeit geworden ist. Er hat die Gerechtigkeit hergestellt. Er wurde Mensch und hat die Konsequenz der Sünde stellvertretend für uns getragen, indem er den Tod auf sich genommen hat und Gerechtigkeit hergestellt hat. Nochmal Römer 5. Vers 19. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt. So werden auch durch den Gehorsam des einen, hier ist Jesus gemeint, die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt. Das ist das, was wir eigentlich feiern im Advent. Ja, Ich denke, soziale und moralische Gerechtigkeit ist sicher ein Teil davon, ein Symptom. Aber was viel größer ist, ist, dass wir gerecht gemacht werden vor Gott. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude singen wir in diesem einen Advents- und Weihnachtslied. Er hat seine Königsherrschaft jetzt angetreten. Er sitzt zu Rechten Gottes. Der wesentliche Teil dieser Verheißung hier in Jeremia 23, der ist passiert, erfüllt. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, dass es noch einen abrundenden Advent geben wird, der noch aussteht, den wir erleben werden. Jesus wird nochmal kommen, er wird diese Königsherrschaft vollenden. Er wird sich sichtbar machen, und zwar für alle. Der Nachkomme von David wird als ein König regieren, herrschen, verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. Jesus, er heißt der Herr unsere Gerechtigkeit. Danke Gott doch, wenn er in deinem Herzen diesen Advent schon vollzogen hat und Jesus dir zur Gerechtigkeit geworden ist. Das heißt, dass du heute gerecht vor ihm stehen kannst. Und wenn du Jesus Christus noch nicht in deinem Herzen hast, als der, der dir Gerechtigkeit gemacht hat, dann möchte ich dich bitten, tu das doch und bitte Jesus in dein Herz, dass er das vollbringt. Und miteinander dürfen wir freudig und hoffnungsvoll erwarten, dass er das noch vollenden wird. Dass da nochmal ein Advent stattfindet, eine Ankunft von ihm. Ich möchte gerne beten. Jesus, in diesen Zeiten, wo wir denken, dass sich diese Abwärtsspirale von bösen Tun und Machenschaften in der Welt, gerade auch durch Personen, die an der Macht sind und diese auch missbrauchen, denken müssten, eigentlich hat alles keinen Wert mehr. Deswegen dürfen wir uns umso mehr freuen und dankbar sein für das, dass du schon lang gekommen bist als der Herr unsere Gerechtigkeit. Wir sind nicht mehr an die Gesetzmäßigkeiten der Sünde gebunden. Die Sklaverei der Sünde ist beendet. Du hast uns befreit, du hast bezahlt. Ja, und jetzt dürfen wir leben in dieser Gerechtigkeit. Wir sind als von dir gerecht, ja, gerecht vor dich hingestellt, weil du der eine warst, der gekommen ist in diese Welt, so wie es Jeremia ankündigt, einer, der weise, der gerecht handelt, der Gnade wirken lässt, der barmherzig ist, der eine Zeit schenkt von der Gnade. Danke, dass wir in dieser Zeit leben dürfen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du unser Herz froh machst, jedes Einzelne. Danke, dass du mit deiner Gerechtigkeit und mit deinem Kommen über dieser Zeit stehst, die böse sein mag, die verdorben ist, die dunkel ist. Jesus, danke, dass du unsere Gerechtigkeit geworden bist. Das kann uns keiner mehr nehmen. Wir sind sicher in deiner Hand. Du hast versprochen, dass du bis ans Ende dieser Zeit, bis ans Ende dieser Welt bei uns sein wirst. Darauf hoffen wir, darauf vertrauen wir. Wir glauben daran, dass dein Wort vertrauenswürdig ist, dass deine Verheißungen wahr sind und dass du jede Verheißung erfüllen wirst. Ich bitte dich um deinen Heiligen Geist für unsere Herzen, dass wir gerade auch in diesen Tagen Freude haben dürfen, Licht sein dürfen für unser Umfeld, für die Menschen, denen wir begegnen. Gerade denen, die Angst haben, die voll Sorgen sind, die schwarz malen. Ich möchte dich bitten, dass wir dich erleben dürfen als unseren Herrn, unsere Gerechtigkeit. Amen.